Okay, lass uns gleich weitermachen. Wir wollen, bevor wir weiter in den Thessalonicher lesen, wollen wir miteinander beten. Lass uns beten. Wer will, der kann so aufstehen. Großer himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, diese Zeit zusammen. Danke, Herr, dass wir im Freien uns treffen können, uns zusammen versammeln können, ohne dass wir Angst haben müssen, abgeschleppt zu werden, verfolgt zu werden. Es gibt viele, viele Menschen auf dieser Welt, die das nicht können, die Angst um ihr Leben haben, nur weil sie an dich glauben. Mein Gebet gilt auch für diese Menschen. Bitte, Herr, schenke ihnen Trost, Kraft. Lass sie deine Gegenwart spüren. Herr, ich danke dir für dein Wort und das, was alles, was wir aus deinem Wort schöpfen können. Ich lobe und preise dich, Herr, für deine Güte, für die Wege, die du gehst, um Menschen zu erreichen. Erreiche du uns, Herr, sprich zu uns. Nimm all das, was uns von dir ablenkt. Lass uns wirklich ganz für dich da sein. Amen.
Amen.
Könnt ihr euch setzen? Wir Ich habe mir die Frage gestellt, als in diesen letzten Wochen, was ist, also für mich und auch gilt eigentlich auch für jeden, was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir wirklich wichtig? Jeder. Ich kann nicht von hier aus sagen, was dir wichtig sein soll. Ich kann sagen, was mir wichtig ist. Gestern ist meine Mutter nach Hause geflogen. Sie hat uns fast 4 Wochen besucht. Mit 86 Jahren, keine Selbstverständlichkeit. Wir sind sehr dankbar für die Zeit zusammen. Sind wir jedes Mal, denke ich, okay, wird es das letzte Mal sein und dann kommt sie wieder. Und wir sind einfach dankbar, auch, dass wir so eine gute Beziehung zu ihr haben. Ich fand es interessant, immer wieder zu sehen, wie sie auch mit unseren Kindern umgeht und auch mit anderen. Sie hat zum Beispiel Kontakt zu einem jungen Mann, der jetzt nicht mehr so jung ist. Der war Austauschschüler bei ihr für ein Jahr lang. Und sie hat ihn jeden Tag besucht. Also, beziehungsweise nicht jeden Tag, sondern jedes Mal, wenn sie nach Deutschland kommt, besucht sie ihn. Hat er inzwischen selbst Familien. Und das, also, da haben sie noch eine gute Verbindung zueinander, obwohl das jetzt 31 Jahre ist, wo das her ist, wo er sie da gewohnt hatte. Und das zeigt auch so ein bisschen, was ihr wichtig ist. Und ich fand das interessant, als sie da erzählt hatte, nachdem sie ihn besucht hatte, er wohnt in der Nähe von München. Er hatte sie dann am Bahnhof abgeholt und dann an dem Abend hat er einfach gefragt, willst du was hier sehen, während du hier bist? Willst du, also da gibt es viel zu in München, in der Umgebung gibt es schon viel zu sehen, vor allem für Menschen, die nicht da wohnen. Und sie hat gesagt, sie hat ihm einfach gesagt, ich will einfach Zeit mit dir und deiner Familie verbringen. Der hat 3 Kinder. Das fand ich so toll und das zeigte mir einfach so klar, was ihr wirklich wichtig war. Und das war die Beziehungen zu den Menschen. Ja, Dinge zu sehen, ja, das kann man mal machen, aber Vorrang hat die Menschen, die ihr Leben bereichert und die, wo sie wirklich da eine Beziehung zu hat. Und in einer Weise erinnere mich auch das an diesen Brief, den wir gerade durchmachen. Hier ist es ganz klar, diese Menschen, wir haben das schon in den ersten Kapitel gesehen, sie sind dem Paulus sehr wichtig. Ja, die sind auch in der kurzen Zeit, wo er da war, ihm wirklich ans Herz gewachsen. Und er ist sehr besorgt um sie, vor allem um ihren Glauben und ihrem Leben mit Gott, wie sie das schaffen werden, wenn er nicht da ist. Und man merkt im Brief, wie sein Herz wirklich zu diesen Menschen geht. Und wie er sich freut auch, wenn er sie mal sehen kann. Die Freude, die er hat, vor allem in der gemeinsamen Hoffnung, in dem Gewissheit, die hat er am Ende von Kapitel 2 diese Worte geschrieben. Er sagt, seid ihr nicht unsere Hoffnung und Freude und unser Stolz, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt? Und wo wir vor ihm stehen werden. Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Er denkt an die Zeit, wo Jesus zurückkommt. Und er freut sich drauf, wenn es wird so toll, wenn wir da gemeinsam vor unserem Herrn stehen. Man spürt die Freude in seinen Worten. Und auch die Sehnsucht auf die Ewigkeit mit Jesus. Aber es ging nicht nur um die Ewigkeit, sondern ihr Leben hier. Und er war auch besorgt um ihr Leben. Wenn wir ein paar Verse davor, sagt er zu ihnen, liebe Geschwister, wir waren für eine Weile von euch getrennt, doch nur räumlich, denn mit dem Herzen waren wir immer bei euch. Weil wir uns so danach sehnten, euch wiederzusehen, bemühten wir uns sehr, zu euch zu kommen. Hört ihr nicht in diesen Worten, wie wichtig sie ihm sind? Hört ihr nicht die Sehnsucht in seinem Herzen, dass sie wieder zusammenkommen? Das zeigt einfach, wie wichtig die Menschen im Leben von Paulus waren, die Menschen, die, mit denen er vor allem den Glauben teilt, die er zum Glauben geführt hat. Er hat wirklich an sein Herz, seine Energie in ihr Leben investiert. Und es ist wirklich nachahmenswert, wenn wir bedenken, oft investieren wir so viel Zeit in Sachen, in Dinge, in Beruf und so weiter. Wie viel Zeit investierst du in Menschen? Vor allem Menschen, mit denen wir den Glauben teilen. Es war Paulus großer Wunsch, dass diese Menschen den Glauben nicht verlieren, dass sie im Glauben wachsen. Das war auch sein Wunsch, deshalb sie zu besuchen. Und ich denke, was sein Wunsch war, sehen wir auch, was auch unser Ziel sein soll. Denn er hatte einiges, wo er gesagt hatte, wie sie wachsen können. In ihrem Glauben, in ihrer Nachfolge, wo sie Jesus nachfolgen. Er will ihnen nicht vorschreiben, wie sie wachsen sollen, aber gibt einfach Grundsätze mit auf den Weg. Ein paar Grundsätze, die einfach helfen, können uns genauso gut helfen und sollen uns auch helfen. In unserem Leben, im Glauben, dass wir einfach das Ziel erreichen, wie Paulus es sagte, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir heimgehen. Das Erste, was wir sehen, sind in zwei Aussagen von Paulus, die machen uns klar, was wir nicht vergessen sollten. In der ersten Aussage ist es in Kapitel 2, wir wollten zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Paulus wollte, er sagt nicht, wie dieses Hindernis zustande kam, aber es war ihm klar, er wollte dahin und es war ihm klar, dass Satan das verhindert hat. Wie auch immer das geschah, wissen wir nicht. Aber dann in einer zweiten Aussage betont er das Problem oder die Gefahr, die er auch sah. Er sagt selbst, ich halte es nicht länger aus, ich erkündige mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe, an unserer Arbeit umsonst gewesen sei. Er weiß nicht, dass nicht nur Menschen sie widerstehen, sondern auch es einen Gegner gibt, dass es den Satan gibt, den Teufel, der gegen sie ist, der gegen uns ist. Und da ist es sehr wichtig, dass wir erkennen in unserem Glaubensleben, dass es nicht nur um uns und Gott geht, sondern da ist auch jemand, der unseren Glauben kaputt machen will. Und da sehen wir auch das Ziel. Er will uns vom Glauben wegbringen. Es gibt verschiedene Namen für den Teufel und jeder ist eigentlich eine Beschreibung, was er tut, wenn wir das sehen. Hier haben wir Er nennt Satan, das heißt wörtlich, ist einfach der Gegner. Er ist der Gegner Gottes. Und so ist er auch so. Hier wird er auch genannt der Versucher. Das Wort Teufel ist eigentlich nur einer, der verleumdet, der Schlechtes redet. Das soll auch beschreiben, wie der Satan auch uns zu uns schlecht redet. Oft kommen Gedanken, wo ich mich frage, woher kommen die dann? So negative Gedanken. Und wenn wir sehen, dass er der Verkläger ist, der Vater der Lüge ist, dann erkennen wir, ja, diese Gedanken kommen nicht einfach von mir, sondern da ist jemand, der manchmal Gedanken in unsere Herzen, in unseren Köpfen pflanzt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und da ist es wichtig zu erkennen, ja, woher sie kommen. Das sind nur ein paar Beispiele. Hier haben wir. Um deutlich zu machen, was der Teufel will, was er ist, was er tut. Und wenn ich Dinge lese über den Teufel oder den Satan, da finde ich oft, dass es in zwei Extreme gleitet. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die einfach, ich würde sagen, die einfach ignorieren oder einfach ihn wegschaffen wollen. Die sagen, an einen Teufel kann man nicht glauben in einer aufgeklärten Welt. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Das ist etwas vom Mittelalter oder so, wenn Leute Aberglaube hatten, was weiß ich noch. Das ist das eine Extrem. Dann haben wir auf der anderen Seite Menschen, die wirklich, ich sag mal, ich nenne es so mal, die sehen einen Teufel hinter jedem Schein. Überall, in allem, überall, da ist der Teufel drin, da ist und so weiter. Und ich denke, manchmal, dadurch schenken wir ihm zu viel Aufmerksamkeit, weil wir immer nach ihm Aufschau halten. Wenn das passiert, vergessen wir dann, dass der Teufel eigentlich besiegt ist und Jesus viel mehr Macht hat als er. Beide Extreme sind meiner Meinung nach nicht korrekt. Wenn wir das sehen, wir können nicht ignorieren, dass der Satan existiert, wenn Jesus selbst doch von ihm redet. Wenn der Sohn Gottes sagt, ja, er ist da, er ist der Vater der Lüge, er ist ein Mörder, er ist der Fürst dieser Welt, dann müssen wir das vertrauen, das können wir nicht wegreden. Und wenn wir praktisch die Tatsache ignorieren, dass der Teufel existiert, dann lassen wir ihn freien Raum. Dann kann er wirken und wir verleugnen das. Und das dürfen wir nicht. Auf der anderen Seite können wir klar sehen, dass Jesus manches Böse in der Welt als direkt vom Teufel gesehen hat. Anderes hat er einfach gesagt, die Menschen sind böse. Hat er also Satan gar nicht eingezogen. Insofern nehmen wir einen Mittelground und wir sehen einfach, der Satan ist da, er ist besiegt. Und was der für mich entscheidend ist einfach, der Satan macht deutlich, wir können ihn nicht allein besiegen, aber mit Jesu Hilfe schon. Und das macht eigentlich Jakobus ganz klar, indem er sagt, ordnet euch Gott unter und widersteht dem Teufel, dann wird er von euch ablassen und fliehen, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Seht ihr die Verbindung? Ja, wenn wir Gott nahe sind und dem Teufel widerstehen, dann hier ist die Verheißung, er wird fliehen. Er kann Gottes Nähe nicht aushalten. Ja, versuchen wir ihn zu widerstehen, ohne dass wir zuerst Gott unterordnet haben und ihm nahe gegangen sind, dann haben wir keine Chance. Hier ist die Kombination wichtig. Wenn wir Gott nahe sind, können wir dem Teufel widerstehen, problemlos. Und hier sehen wir, glaube ich, auch etwas, was der Satan will dann. Wenn er weiß, eigentlich unsere Nähe zu Gott, das ist, was ihn hindert, in unserem Leben zu wirken, was wird er tun? Er versucht, einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Dass wir Gott nicht mehr nahe sind. Dass wir den Gedanken bekommen, dass es nicht mehr so wichtig ist, Gottes Nähe zu suchen. Und da müssen wir aufpassen. Und ich denke, da ist auch Paulus ist es bewusst, dass diese Menschen in Thessaloniki und wir auch heute Gottes Nähe brauchen, die unseren Glauben stärkt, um dem Teufel zu widerstehen. Weil er weiß, wie der Teufel ist, weil er weiß, wie er versucht, beschloss er, etwas anderes zu tun. Und ich finde es auch bemerkenswert, diese Worte am Anfang von Kapitel 3. Wir haben es nicht länger ausgehalten und zogen es daher vor, allein in Athen zu bleiben, sagten Timotheus, unserem Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Paulus, man kann es hier sehen, manche denken, Paulus war ein Einzelgänger. Hat vieles einfach gemacht und manchmal waren Leute da, manchmal nicht. Paulus war ein Mensch, der andere brauchte. Und man sieht es hier, er will nicht alleine sein. Aber er will auch hören, was die Thessalonicher, und weil er selbst nicht hin kann, aus welchen Gründen auch immer, er schickt der Timotheus hin. Und viel wichtiger ist, was er will, dass der Timotheus tut. Er sagt, Timotheus soll sie stärken und trösten in ihrem Glauben. Und dieses Wort trösten trifft meines Erachtens nicht so ganz die Sache. Das Wort im Griechischen, Parakaleo, heißt wortwörtlich jemanden zur Seite rufen, damit er etwas tut, hilft. Und es ist je nachdem, was dieser Zusammenhang ist, die Situation ist, was er tut. Manchmal tröstet er, manchmal macht er Mut, manchmal ermahnt. Es ist einfach derjenige, der zur Hilfe da ist, gibt der notwendigen Hilfe. Das heißt, Timotheus soll da hingehen und denen geben, was sie brauchen. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist ganz klar, er soll ihnen Mut machen. Eure Entscheidung für Jesus war richtig. Mach weiter. Wir brauchen diese Ermutigung. Das Trösten, was er hier sagt, ist nur ein Aspekt davon. Und wenn man bedenkt, in einer Stelle nennt Jesus, der Heilige Geist, den Tröster. Der Geist, wenn er kommt, der Tröster. Aber es ist eigentlich dasselbe Wort. Und der tröstet nicht nur, sondern er macht Mut. Er gibt Kraft. Er schenkt das, was wir brauchen. Auch manchmal Ermahnung. Wir brauchen alle diese Ermutigung in unserem Glauben. Wir haben Zeiten, wenn es uns wirklich gut geht, wenn es wir wirklich wissen, Gott ist da und wir gehen fast wie auf dem Wasser. Wir haben auch andere Tage, wo wirklich jeder Tag, es ist schwer, einfach aus dem Bett zu kommen und die Bibel aufzumachen oder was auch immer. Und dann brauchen wir einfach diese Ermutigung. Und ich habe in meinem Leben immer wieder erfahren, wie wichtig das ist. Und so will ich möchte einfach die Zeit nehmen und eine Frage stellen. Ihr dürft dann antworten. Ja? Wo hast du in deinem Leben Ermutigung erfahren? Wie hat Gott dich gebraucht oder andere gebraucht, um dich zu ermutigen? Um dir Mut zu schenken in deinem Leben mit Gott. Wie haben andere dir Mut gemacht, Jesus nachzufolgen, nicht aufzugeben? Wie haben andere deinen Glauben gestärkt durch ihre Ermutigung? Was? Jetzt seid ihr dran.
Ja, ich muss dazu auch sagen, wieso schenkt uns denn Gott auch diese Liebe? Also, der hat das doch eigentlich gar nicht nötig sein. Also, wieso gibt es auch so viel Kraft und alles?
Ja.
Ich weiß es nicht. Eigentlich haben wir das nicht verdient, so sei es mal so.
Ja. Also die Erkenntnis, dass er uns so viel liebt, uns schenkt, es ist einfach eine tolle Erkenntnis. Manchmal reicht es auch, manchmal nicht.
Mich hat der Herr ermutigt, also Anfang letzten Jahres, ist bei mir der Glaube leicht geschwunden, weil ich so viel Negatives erlebt hatte, Anfang letzten Jahres. Und als ich dann zum Straßendienst gegangen bin, letztes Jahr, und den Raimund kennengelernt habe, und ich wusste, Gott hat das so gewollt, wusste ich, dass hier mein Platz in dieser Gemeinde ist. Das wusste ich mit einmal. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott eigentlich mir Geschwister an die Seite gestellt hat. Dass ich nicht alleine stehe, dass es auch andere Leute gibt, die auch Schwächen zeigen können. Und Gott hat uns zusammengestellt, dass wir einander aufrichten.
Mir ist eine Gemeindefreizeit noch in Erinnerung, wahrscheinlich auch die letzte,
ja. Ja.
Wo der Thomas aus Österreich da war und der hatte so mit einfließen lassen diese Plattform Daily Light, eine Schweizer Plattform, in der er was von der Andacht liest, und die ist mir bis heute auch so eine Ermutigung, weil sie reine Bibelworte so ein bisschen thematisch zusammenfasst und man da so fast wie ein Buch, so eine Andacht rein aus Bibelversen so lesen kann, und das ist mir sehr ermutigend.
Ramon?
Ich habe eine Schwester kennengelernt, die heißt Carmen, war im Straßendienst und wir haben unsere Telefonnummer ausgetauscht. Und die war letzte Woche mit noch einer anderen Schwester aus der Gliedergemeinde. Wir waren die in der Markuskirche beim Gospelgottesdienst, der ist immer am 4. Sonntag im Monat. Und da hat diese andere Schwester ihre gelbe Platte liegen lassen, wo sie beim Predigt immer die Bibelverse und Notizen aufschreibt. Und hat am Donnerstag die Carmen mich per WhatsApp kontaktet, wie sie die Platte da wegkriegt, habe ich wieder zurückgeschrieben, habe einen Schlüssel und da was gefordert, probt. Und ich bin Freitag in der Gemeinde hier für Bücher zu sortieren. Und dann ist sie also jetzt vorgestern am Freitag gekommen. Und da, ich habe ihr die Platte gegeben und dann ist sie aber geblieben und hat mir geholfen. Das war mir ein großer Trost. Mhm. Weil wenn sie mir nicht geholfen hätte, wir haben zu zweit bis 15 Uhr gebraucht. Alleine hätte ich bis 17 Uhr gebraucht. Mhm. Der Wertentsorgungsmüllhof, oder wie das heißt, hier im Steuerwald, da hat freitags nur bis 16.30 Uhr auf. Also wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich gar nicht geschafft, die Kartons, also Bücherkartons, die jetzt wegzuschmeißen waren, die wäre ich nicht losgeworden und ich wäre auch so spät fertig geworden, ich wollte noch die Wocheneinkäufe machen. Dadurch, dass die Carmen da war, dann muss man sich mal überlegen, was für eine Führung. Die ist beim Gospelgottesdienst, ihre Freundin, Schwester, Glaubensschwester, die lässt diese Platte da liegen. Wie Gott führt, ohne dass wir das eigentlich selber machen können. Mhm. Das ist so das Geniale dabei. Und das hat mich so begrüßt.
Ja.
Gott das so wie so ein Zahn zu seinem Werk geführt hat. Also, das kann nur sagen.
Ja. Wie Gott uns Menschen einfach in die Wege bringt, die uns unter die Arme greifen, gerade dann, wenn wir brauchen. Das ist ja auch eine große Ermutigung. Ja.
Also dann nur diese kleinen tägliche Dinge, die brauchen wir alle Menschen. Die müssen wir mal wissen sein. Die wissen nicht mal, dass sie Gottes Hand sind. Mhm. Die tun irgendwas, was sagen soll, das, was man braucht. Da kann man aber danken.
Was mir halt auch noch wichtig geworden ist, was ich will an Raimund seine Worte anknüpfen, wenn wir uns Sorgen machen, wir machen uns manchmal so viele Gedanken über Dinge, sage ich jetzt mal, wie wird das sein, wie kriegen wir das geregelt und wie wird das alles werden, und dennoch wissen wir eigentlich innerlich, im Unterbewussten, dass Jesus schon längst dafür gesorgt hat und er all unser Kennen oder unser Tun kennt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Das heißt also, wenn wir beten und auf Gott uns verlassen, ich habe das gestern erlebt, wo Beate, Raimund und ich zusammengesessen haben und dann hast du gefragt, Raimund, ja, wann haben denn die Geschäfte zu? Wir haben uns unterhalten und das war wichtig, es war in Gottes Zeit, also was ich damit sagen will ist, es war in Gottes Zeitplan. Und als Raimund dann weggefahren war, wir waren zur rechten Zeit am rechten Ort und Gott hat auch für die Übernachtungsmöglichkeiten im Mai gesorgt, bevor ich überhaupt noch irgendwas gesagt habe, hat Gott das schon längst.
Also gut, also da sieht man auch, wie Gott Dinge regelt, das uns auch eine Ermutigung sein kann. Aber wir sollen einfach sehen, nicht jeder kann hier vorne stehen, eine Rede halten oder eine Stunde leiten oder was auch immer, aber jeder kann einem ermutigenden Wort geben, einem anderen Menschen. Jeder kann etwas sagen, was dem anderen gut tut. Natürlich erfordert das auch, dass wir einander ein bisschen kennen und wissen, denn nicht jeder wird durch das Gleiche ermutigt. Und so haben wir alle die Aufgaben. Uns, ja, alle sind auf demselben Weg und wir wollen alle mitnehmen. Keiner soll zurückbleiben oder weggeschoben werden. Paulus nennt zwei Gründe, wie es in seinem Leben konkret geschieht. Da sagte er in diesen Worten, Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe. Er sagte uns, dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, heute wegen bei all unserer Bedrängnisnot getröstet worden durch euren Glauben. Für Paulus war es eine Ermutigung zu hören, dass diese Menschen im Glauben stehen, dass ihre Liebe stark war, auch zu Paulus und auch zu anderen. Wenn wir hören, wenn wir da mitteilen, wie Gott in unserem Leben wirkt oder wir erkennen, wie Gott im Leben anderer wirkt, das ist gleichzeitig auch eine Ermutigung, für uns weiterzumachen. Und wir haben wieder dieses Wort, er wurde getröstet dadurch. Das ist dasselbe Wort. Ermutigt, getröstet. Es muss nicht etwas super Außergewöhnliches sein. Aber wir auch deshalb, glaube ich, haben auch diese Zeit, wo wir uns mit dieser Mitteilung, wo wir einfach reden über das, was Gott im Leben tut. Und es kann sein, dass gerade diese Worte, die wir sagen, einem helfen, den wir gar nicht kennen. Ja, weil Gott einfach am Wirken ist. Da sollen wir drauf vertrauen. Aber Paulus will auch Ermutigung spenden, auch durch seine Worte in dem Brief. Und auch indem er Folgendes sagt, Tag und Nacht beten wir für euch, bitten Gott um ein Wiedersehen. Paulus hatte wirklich ein konkretes Anliegen. Und er betet dafür, dass es passiert. Er weiß, dass diese Zeit zusammen wirklich ein Segen sein kann für ihn und für sie. Aber er betet nicht nur für das. Er betet auch Folgendes. Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, so dass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Er mache euch innerlich stark, damit ihr vor unserem Gott und Vater in untadeliger Heiligkeit dasteht, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt. Er betete für sie. Er betete für sie. Für eine wachsende Liebe. Für die Kraft, um wirklich tadellos zu bleiben. Den Weg bis zum Ende zu gehen. Aber ich betone nochmal, er betete für sie und er sagte ihnen, dass er für sie betet, weil er weiß, das ist eine Ermutigung. Das ist ermutigend zu wissen, dass jemand für dich betet und ganz konkret für etwas betet. Ich habe das selbst erfahren, wo Menschen einfach angerufen haben oder vielleicht eine Karte geschickt haben, wir beten für dich, wir denken an dich. In einer konkreten Situation. Wir brauchen das. Wir brauchen dieses Gebet, dass Gott in uns etwas tut, was wir selbst nicht tun können. Betet ihr füreinander? Betet ihr füreinander hier? Dass wir in unserer Liebe zueinander wachsen? Dass wir auch in unserer Liebe zu anderen Menschen wachsen? Es ist interessant, wenn er sagt, weil meistens sind wir Experten in einem oder anderen. Wir können wirklich gut die Menschen in der Welt lieben. Das ist das Problem mit der Frau in der Reihe da vor mir. Ja, also, ja, ich liebe die Welt. Das ist das Problem mit meinen Geschwistern hier, die in diesem Raum sind. Es passiert, andere können sehr gut miteinander umgehen, aber die Menschen in der Welt sind Feinde fast. Also rühr sie gar nicht an. Paulus betet für beide. Und da brauchen wir Gottes Kraft für beide, um wirklich beide zu lieben. Betest du für die Menschen? betest du für die Menschen in dieser Gemeinde? Wir werden nochmal diese Themen aufgreifen, die er hier anspricht. Das kommt im Kapitel 4 vor. Aber mir ist einfach aufgefallen, und wenn ihr die Briefe von Paulus durchlest, dann werdet ihr staunen, wie oft er das wirklich erwähnt. Ich, in meinen Gebeten bete ich jede Zeit für euch. Das hat er schon im Kapitel 1. Ich danke jede Zeit, wenn ich bete, ich bin Gott dankbar für euch. Und hier ist auch sein Gebet, dass sie in der Liebe wachsen. Und er sagt es. Und ich nehme an, dass er es auch tut, wenn er es sagt. Ja? Lass es uns auch eine Ermutigung sein. Ich schenke es einfach so. Ich sag mal so. Ja? Ich habe mir vorgenommen, auch aus dem, was ich aus diesem Brief gelernt habe, mehr und mehr für euch zu beten. Ich gebe euch die Hausaufgabe. Ja? Nehmt mal Zeit diese Woche, um für uns zu beten, dass unsere Liebe zueinander und zu der Welt wächst. Dass unsere Nähe zu Gott wächst. Dass wir bewusst werden, wo der Versucher versucht, uns zu trennen von ihm und voneinander. Dass wir wach werden für die Gefahren, in der wir stehen. Jeder weiß, welche Gefahr er oder sie gerade vor sich hat. Wir nicht, aber wir können für diese Person beten, denn Gott weiß es. Ja? Nimm das mit in die Woche, betet für die Menschen. Natürlich, es hilft auch, wenn man auch einfach sich öffnet, auf Menschen zugeht. Wofür kann ich beten? Und auch es bei Gelegenheit zu sagen, ja du, ich bete für dich. Ja. Bin sehr, sehr dankbar für euch. Ich danke Gott für euch hier. Ich danke auch mein Gott für diese Gemeinde, für diese Familie. Für jeden von euch. Und es ist mein Wunsch wie Paulus, dass wir eines Tages alle gemeinsam vor unserem Herrn stehen. Eine Riesenparty feiern. Beten wir zusammen. Herr, ich danke dir für jeden hier, für die Zeit, die du uns geschenkt hast zusammen. Danke, Herr, dass du uns gerettet hast, dass du uns mit deinem Geist erfüllt hast, dass du uns auch, wenn es Widerstand gibt, Kraft gibst dafür. Danke, dass du auch uns einander gegeben hast, dass wir einander Mut machen können. Du schenkst uns Mut her, aber du schenkst es auch durch unsere Geschwister. Herr, lass uns öffnen unsere Augen, dass wir sehen, wie Satan versucht, uns von dir zu ziehen. Auf dass wir wirklich widerstehen und in deiner Nähe, in deiner Kraft bei dir bleiben. Treu bis zum Ende, wenn Jesus wiederkommt in seiner Herrlichkeit. Amen.
Amen. Amen.
Wir laden alle ein, noch eine Zeit der Gemeinschaft zu genießen. Wir haben Kaffee. Wenn man nicht zum Essen bleiben kann, dann kann man mindestens eine Tasse Kaffee trinken. Und sonst laden wir auch zum Essen ein, ja, dass ihr die Gemeinschaft genießen könnt. Ja, geh in die Woche in der Gewissheit, dass er mit uns geht. Amen.